Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, Ostern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, so verkündet es Goethe im Faust in dem Osterspaziergang. Unser Osterspaziergang muss in diesem Jahr etwas anders ausfallen, als wir das sonst gewohnt waren. Keine Wanderung mit Treffen auf dem Steinberg oder am Bachberg, kein Ostergottesdienst in der Kirche mit vielen anderen Teilnehmern. Was ist Ostern? Ostern ist mehr, als dass die Bäche vom Eise befreit werden. Die Eiseskälte draußen ist ja weniger da, auch so wie es in diesen Zeiten jetzt ist. Auch wenn es dann und wann noch einmal gefriert. Ich habe den Eindruck, der Frost sitzt auch in manchen Herzen viel tiefer noch als der Frost, der das Wasser gefrieren lässt. Die Todeskälte ergreift manche Herzen. Nur die Herzenswärme kann die Kälte des Todes vertreiben. Gott hat Herzenswärme für uns. Jeder und jeden persönlich will diese Herzenswärme Gottes, die Kälte des Todes, vertreiben. Warum leben wir? Warum sterben wir? Was kommt danach? Mit diesen drei Fragen beschäftigen sich alle Religionen und sie geben teils ähnliche, teils ganz unterschiedliche Antworten darauf. Sie versuchen, einen Zusammenhang herzustellen und allem, was passiert, einen Sinn zu geben. Das Christentum spielt an einer entscheidenden Stelle nicht mit. Der Tod hat keinen Sinn. Der Tod ist sinnlos. Er ist sogar ein Feind. So werden wir es gleich hören. Einer, ein Feind, der besiegt werden muss. Jesus Christus hat ihn besiegt. Und das ist nicht nur einfach schön für ihn, sondern hat auch für uns und unser Leben Konsequenzen. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, den Anfang haben wir in der Epistel schon gehört, ein Stück weiter. Der Predigtext für diesen Ostersonntag steht in den Versen 19 bis 28 im 15. Kapitel des Korintherbriefes. Paulus schreibt: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten Menschen unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass er ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann auch der Sohn selbst untertan sein, dem alles unterworfen wird, auf dass Gott alles sei in allem. Der Herr segne an uns dieses, sein Wort. Amen. Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, gehen wir diesen vorhin ein wenig aufgeworfenen Fragen nach diesem Text ein Stückchen nach. Warum leben wir? Warum sterben wir? Und was kommt danach? Ein bisschen ist das schon eine spannende Frage. Warum leben wir? Die Bibel sagt es klar. Weil Gott das Leben geschenkt hat, wird aus der toten Materie, dem leblosen Material, etwas Lebendiges. Gott haucht Adam, und Adam heißt Mensch, den Atem ein. Und die leblose Materie verändert sich so, dass die Materie etwas von ihrem Schöpfer mitbekommt. Der Mensch bekommt vom Schöpfer etwas schöpferische Kraft. Er kann kreativ werden. Dazu gehört die wunderbare Freiheit, alles in dem wunderbaren Garten zu haben. Weil Gott es will, lebt Adam, der Mensch. Er bekommt die Eva an die Seite. Ist das nicht ein wunderbares Geschenk? Das ist die Antwort der Bibel auf die Frage 1. Weil Gott es will, leben wir. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Zum Zweiten, warum sterben wir? Paulus schreibt davon, wenn er Adam erwähnt. Adam, das heißt Mensch, und zugleich die Bezeichnung für die Menschheit. Der Mensch hat vom Schöpfer, von Gott, alles bekommen, was er braucht. Gott hat er schon im Programm sozusagen mitbekommen. Gott weiß, dass es nicht gut sei, dass der Mensch allein sei. Und stellt dem Adam eine Partnerin, die Eva, die Mutter aller Lebenden, zur Seite. Die wunderbare Freiheit und die Gemeinschaft der Christen und der Menschen und die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott ist eine buchstäbliche Idylle. Ein Paradies, so heißt es. Alles ist gut, sagt die Schöpfungsgeschichte. Aber alles in diesem wunderbaren Garten, dem Paradies zu haben, ist weniger interessant als der Baum mit den verbotenen Früchten. Der Mensch lässt sich das als unerhörte Einschränkung einreden. Fast alle Bäume sind erlaubt. Nur ein Baum, vor allem die Früchte, die sollten tabu sein. Der Baum mit den verbotenen Früchten weckt das besondere Augenmerk, das besondere Verlangen. Mehr Interesse als das Gute, was Gott geschenkt hat. Und das Interesse liegt daran, weil es heißt, dass Erkenntnis des Guten und Bösen dann eben ist und dass man da wie Gott ist. Selbst die Warnung und die Androhung, dass die Strafe des Todes auf die Übertretung des Gebotes steht, verhindert das Unglück nicht. Der Mensch kann seine Freiheit nicht angemessen nutzen. Frau und Mann, Eva und Adam, essen davon. Sie wollen mehr Erkenntnis und wissen, was gut und böse ist. Keinerlei Respekt vor Gott führt zu einer Erkenntnis. Der Gewinn der Erkenntnis, da an dieser Stelle, hält sich stark in Grenzen. Wir sind nackt. Wir haben nichts in der Tasche, was wir Gott, dem, der uns geschaffen hat, der uns alles gegeben hat, geben können. Und das Versteckspiel beginnt. Angst kommt auf, als Gottes Schritte zu hören sind. Obwohl die Menschen, der Adam und seine Eva, physisch noch leben, sind sie doch schon auch ein bisschen tot. Die Trennung von Gott ist vollzogen. Weil die anderen, die erlaubten Bäume im Garten, nicht ausreichend waren aus Sicht der Menschen, gibt der Mensch seine Sicherheit auf. Die Raffgier wird dem Menschen zum Verhängnis. Das alles führt dazu, dass ein Mensch dem anderen das Leben nicht mehr gönnt. Bei den Brüdern Kain und Abel zeigt sich das schon und bis zum heutigen Tage ist es so, dass mancher Mensch dem anderen das Leben nicht gönnt. Der Tod ist nicht dort, wo es ins Grab geht, sondern der Tod ist schon dort da, wo ein Mensch sich von Gott trennt. Paulus formuliert das im Römerbrief so und bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt, der Sünde Sold ist der Tod. Also mit unseren Worten heute würden wir das so sagen. Der Tod ist die Folge der Trennung von Gott. Wir sterben, weil wir uns von Gott getrennt haben. Und darum sterben wir. An Adam, dem ersten Menschen, können wir es exemplarisch sehen. Missachtung der Gebote Gottes führt in den Tod. Paulus schreibt davon. Solche Typen wie Adam sind wir. Warum müssen wir sterben? Die Bibel benennt es klar. Weil wir uns von Gott getrennt haben, sterben wir. So ist die Antwort der Bibel auf die Frage 2. Kommen wir nun zur dritten Frage. Was kommt danach? Was kommt nach dem Tod? Wir bleiben gleich noch einmal bei dem Satz aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, der sich fortsetzt, dann nachdem Paulus geschrieben hat, die Sünde, der Sünde Sold ist der Tod, da setzt er fort. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus erklärt in unserem Abschnitt für heute, dass der Adam der Erste ist, der diese Trennung von Gott vollzogen hat. Solche Typen sind wir Menschen. Traurig und schlimm ist das, dass wir nicht nach Gott fragen. Paulus schreibt aber auch, dass es ein wichtiges Exemplar gibt, der Erste geworden ist, der aus dieser Trennung von Gott herausgekommen ist und diese Trennung von Gott für uns aufheben will. Christus ist sozusagen der Prototyp, der zeigt, dass wir aus diesem ganzen Schlamassel der Trennung von Gott herauskommen. Paulus schreibt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von dem Tod, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Dazu gehören die ganzen Erklärungen. Jesus ist auferstanden, ganz wirklich. Da haben wir in der Epistel schon ausführlich davon gehört. Dafür führt er die Beweise an und das ist deshalb wichtig für uns, weil dieser Jesus der Erste ist, der durch den Tod gegangen ist. Dazu gehört auch, dass Paulus davon schreibt, Gott will nicht von uns getrennt sein. Gott will uns bei sich haben. Der Karfreitag zeigt uns in der hingebenden Liebe von Jesus, mit welcher Liebe Gott nach uns und um uns ringt. Dass Gott bei uns sein will. Gott weiß, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist. Der Tod führt zur Isolation von Gott und von Menschen. Sozusagen zu einer Art Quarantäne. Der Tod ist der letzte Feind, der besiegt wird, schreibt Paulus. Wird mit der Auferweckung von Jesus Christus hebt Gott die Trennung von Gott, Gott und Mensch auf. Darum ist Karfreitag und Ostern für uns so wichtig. Gott schafft mit Ostern einen richtigen Western. Von diesen Zeugen der Auferstehung wissen wir, aus großer und unsäglicher Traurigkeit sind sie in eine unaussprechliche Freude gekommen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum heutzutage Historiker manchmal mehr als manche Theologen davon überzeugt sind, dass Ostern, die Auferstehung von den Toten, Leichnam von Jesus wirklich passiert ist. Wenn damals nichts Entscheidendes passiert wäre, wäre die Schar der Jünger Jesu niemals in der Lage gewesen, die Botschaft von dem Auferstandenen so eindrucksvoll weiterzusagen. Wir hoffen, dass wir uns bald die Osterbotschaft in persönlicher Begegnung weitersagen können. Nun die Antwort auf Frage 3. Wenn der letzte Feind vernichtet wird, kommt die österliche Freude. Das nächste Lied, das soll diese Botschaft da in unsere Herzen hineinbringen und zu ihnen tragen. Himmel und Erde, ja, die sind voll Freude. Christ ist erstanden heute. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.